das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es schneit und schneit und schneit. Der Winter zeigt vor allem im Alpenraum, wozu er imstande ist. Und auch andere Teile des Landes, vor allem im Osten, hat er im Griff. Wieder sorgten die Schneemassen für Chaos auf den Straßen. Ganze Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten und viele Menschen gefangen in den weißen Massen. In der Nähe von München wurde ein 9-jähriger Junge von einem Baum erschlagen, der unter der Schneelast zusammengebrochen war. Und heute ist auch in Teilen des Berchtesgadener Landes und im Landkreis Traunstein der Katastrophenfall ausgerufen worden. In Österreich, wie auf diesen Bildern bei St. Johann im Pongau, fliegen Helikopter über die Wälder, um mit dem Abwind der Rotoren die Bäume von der Schneelast zu befreien. Die Lage ist besonders bedrohlich. Die Angst ist groß vor schweren, unberechenbaren Lawinenabgängen. Anna Tillack berichtet aus dem so gut wie eingeschlossenen Wintersportort Obertauern.
Alles wartet auf 13 Uhr. Dann öffnet die Straße nach Obertauern, wenn auch nur für wenige Stunden. Auch einige Touristen wollen nach oben in den Ort.
Wir haben bucht und wir wollen dann schauen, das wird schon wieder gehen, irgendwann. Man hat schon etwas Angst, dass irgendwas passieren könnte oder dass man nicht mehr runterkommt.
Ich muss rauf auf die Gnadenalm meine Pferde füttern. Die haben Hunger.
Diese Lieferanten bringen Lebensmittel in die Hotels oben.
Werden schon sehnlichst erwartet?
Ja, sicher. Die Küche, Beispiel, die Küche ruft mich seit gestern an, ganze Hotel, und deswegen, wir müssen ganz schnell liefern.
Für die Auslieferung im Dorf haben sie 3 Stunden Zeit, dann schließt die Straße wieder. Oben Schneemassen. Hotels versinken. Diese Bushaltestelle ist kaum mehr zu sehen. Für die Räumfahrzeuge ist es hier ein Kampf gegen Windmühlen. Der Schnee wird schließlich von LKWs abtransportiert. Die Menschen hier sind für die nächsten Stunden abgeschnitten von der Außenwelt. Doch die Touristen nehmen es gelassen.
Wir wollen am Wochenende wieder zurück. Abgeschnitten waren wir auch bei anderen Skigebieten schon mal. Schade ist, dass es so durchgängig geschneit hat und man kaum Ski laufen konnte. Aber ansonsten haben wir uns hier wohl gefühlt.
Ja, alles gut. Wie ist es für Sie, dass man jetzt erstmal, dass die Straßen jetzt hier zu sind und dass der Ort jetzt erstmal nicht erreichbar ist?
Kein schönes Gefühl, sag ich mal, aber auch nicht beängstigend, weil die Hoteliers sagen ja alle, dass alles in Ordnung ist, und dann ist es für mich auch in Ordnung.
Diese Schneeschuhgruppe macht sich auf in die Berge, trotz Warnungen. Denn rund um Obertauern gilt immer noch die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Wer aber im Ort bleibt, ist sicher. Und die meisten haben auch gar keine andere Wahl.
Und von Österreich kommen wir nach Bayern. In Berchtesgaden ist mein Kollege Yannick Penz. Wie sieht die Situation denn momentan dort bei Ihnen aus?
Ja, es schneit ununterbrochen und das wird sich auch eine Zeit lang erstmal nicht ändern. Für morgen und übermorgen sind hier in Berchtesgaden weitere Schneefälle angekündigt und das könnte dann schon kritisch werden, denn dadurch steigt die Gefahr des sogenannten Schneebruchs, also das Gewicht, die Last des Schnees, die auf Ästen und Bäumen lagert, die wird immer größer. Das heißt, es können Äste abknicken, es können Bäume auf die Straße fallen und natürlich wird auch die Last auf den Dächern immer größer. Die Einsatzkräfte hier bei der Feuerwehr in Berchtesgaden, die waren deshalb heute damit beschäftigt, zahlreiche Dächer vom Schnee zu befreien. Und sie haben kräftig Unterstützung bekommen. Das THW ist hier vor Ort. Die Bundeswehr ist vor Ort mit 100 Soldatinnen und Soldaten. Und morgen soll diese Zahl eben nochmal verdoppelt werden. 200 Soldatinnen und Soldaten sollen dann hier im Einsatz sein. Denn ab Sonntag, da könnte es dann wirklich kritisch werden. Dann kann es nämlich sein, dass aus dem Schnee Regen wird. Das heißt, dann wird der Schnee, der auf den Dächern zurzeit lagert, wirklich nochmal um einiges schwerer. Und dann steigt auch die Last, die hier auf den Gebäuden, auf den Dächern in Berchtesgaden liegt.
Dankeschön, Yannick Penz. Und wie es insgesamt weitergeht mit dem Schneetreiben, dazu unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert dann am Ende der Sendung. Während die einen im Schnee stecken bleiben, fahren sich andere in Tarifverhandlungen fest. In diesem Fall die Gewerkschaft Verdi und die deutschen Flughäfen. Deswegen konnten heute in Düsseldorf, Stuttgart und Köln-Bonn zehntausende Passagiere nicht abheben oder landen. Denn das Sicherheitspersonal hat gestreikt. Verdi will mehr Geld für alle Mitarbeiter, die Reisende aber auch Fracht- oder andere Flughafenmitarbeiter kontrollieren. Die Arbeitgeber halten die Forderung nach pauschal 20 Euro pro Stunde für völlig überzogen. Jan Koch über den Streit, wie viel die Arbeit der Sicherheitskontrolleure wert ist.
Sie sind heute eine Einheit, denn sie wissen, keine Sicherheitskontrollen, keine Flüge. Ihre Forderung, ein bundesweit einheitlicher Lohn, 20 Euro pro Stunde. Arbeitskampf dafür an Flughäfen in Stuttgart, Düsseldorf und hier in Köln-Bonn. Mitternacht, Beginn eines langen Streiktags.
Wir werden von 0 bis 24 Uhr alle Sicherheitskräfte und Servicekräfte an den Verkehrsflughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn in den Streik rufen.
Eigentlich kontrollieren sie hier die Fracht von Lkw. Die Fahrer trifft der Streik heute als Erste. Lange Schlangen, aber die Streikenden hoffen auf Verständnis. Düsseldorf. Wenige Stunden später. Walid und Kollegen gehören zu denen, die hier am wenigsten verdienen. Er kontrolliert und begleitet Rollstuhlfahrer. Auch er fordert mehr Lohn für die Verantwortung, die sie tragen.
Die Leute müssen hier 2, 3 Rollstühle auf einmal schieben. Die Gäste werden hier einfach nur noch am Fließband abgefertigt. Und die Bezahlung ist unterirdisch.
Mehr Lohn ist das eine. Viele bemängeln auch eine unzureichende, zu schnelle Grundausbildung, fordern bessere Arbeitsbedingungen.
Wir arbeiten 6 Tage, haben 2 Tage frei. Durch den Versatz haben wir nur alle 2 Monate ein Wochenende frei, wie eigentlich jeder normale Mensch. Dazu kommt noch die Schichtarbeit.
Insgesamt gibt es 23.000 Sicherheitskräfte für Passagiere, Fracht oder Waren. Allerdings werden sie überall unterschiedlich bezahlt. Im Osten verdienen Kontrolleure im Schnitt 14,70 Euro die Stunde, im Westen bis zu 17,16 Euro. Sogar innerhalb eines Flughafens unterschiedliche Löhne, Beispiel Nordrhein-Westfalen. Tarif sind 17,05 Euro, eine gebuchte Aushilfe kann aber schon mal 19,50 Euro bekommen. Verdi fordert nicht nur deshalb Einheitlichkeit.
Die Verkehrsflughäfen liegen ja nun mal auch alle in urbaner Nähe. Also wir haben natürlich es mit extremen Preissteigerungen, insbesondere bei der Miete, bei Kosten für Wohnen zu tun. Und da sagen wir, bei gleichen Tätigkeiten, bei überall steigenden Passagierzahlen muss diese Arbeit auch vergleichbar vergütet werden.
Arbeitgeber bieten je nach Bundesland 2 bis 6,4% mehr Lohn pro Jahr. Sie finden die Streiks völlig überzogen.
Sie müssen sehen, dass es sich um Anlernberufe handelt, bei denen eine 6- bis 8-wöchige Anlernzeit vorausgeht und dass diese heute schon besser bezahlt werden als manche soziale Berufe.
Der Streiktag heute geht zu Ende. Am 23. Januar wird wieder verhandelt. Nicht ausgeschlossen, dass es bis dahin zu weiteren Warnstreiks kommen kann.
Eine unbeschwerte Kindheit mit einem schönen, sicheren Zuhause, das alles bietet, was ein Kind braucht. Jedes Mädchen, jeder Junge soll sich seine Zukunft selbst malen können, mit den gleichen Chancen auf Erfolg. Diese Vorstellung ist aber auch in einem Land wie Deutschland derzeit unrealistisch. Millionen Kinder leben in Armut. Die SPD will jetzt mit der sogenannten Kindergrundsicherung zum kinderfreundlichsten Land werden. So beschreibt es die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Ein Satz wie gemalt, doch er muss erst einmal umgesetzt werden. Die SPD-Fraktionsklausur berät nun, wie das gelingen könnte. Tamara Antoni berichtet.
Nachmittags ist hier das Zuhause von Jessica Laues 3 Kindern, das Kinder- und Jugendwerk Arche in Berlin. Hier hat jeder Verständnis, dass das Geld knapp ist. Darum gibt es Essen, sie haben Spielsachen, sind versorgt. Jessica Laue ist alleinerziehend. Sie findet keinen Teilzeitjob, daher ist ihre ganze Familie in Hartz IV. Ein Bürokratiemonster, findet die gelernte Industriekauffrau.
Wenn jetzt mein Sohn einen Ausflug macht mit der Schule, bin ich bestimmt 2, 3 Tage nur mit Schreibkram zum Jobcenter hinfahren und alles beschäftigt, um diesen Ausflug irgendwie finanziert zu bekommen. Wo ich mir sage, das kann doch nicht sein. Ein Ausflug, da handelt es sich um 5 bis 10 Euro. Und damit bin ich dann so lange beschäftigt.
Und noch etwas ärgert Jessica Laue. Erhöhungen beim Kindergeld oder Kindesunterhalt gehen ihr verloren. Denn was es an mehr für ihre Kinder gibt, wird ihr vom Hartz-IV-Satz wieder abgezogen. Die SPD will nun mit einer Kindergrundsicherung diese Probleme beheben.
Wir wollen die Kinderarmut bekämpfen und zwar wirksam. Es gibt viel Geld, was wir ausgeben. Es kommt aber nicht immer da an, wo es sein muss. Deswegen wollen wir eine Kindergrundsicherung, wo die ganzen Leistungen gebündelt werden und direkt bei den jungen Leuten ankommen.
Kindergrundsicherung statt vieler Einzelanträge für jede Leistung. Der Zuspruch ist von links über grün bis zur FDP positiv. Nur der Koalitionspartner der SPD fühlt sich dupiert. zumal sie gestern erst gemeinsam ein großes Familienpaket beschlossen haben.
Ja, ich bin schon etwas erstaunt darüber, dass wenige Stunden, nachdem das Bundeskabinett auch mit zwei SPD-Ministern die Reform des Kinderzuschlages, die Erweiterung des Kinderzuschlages, auch des Bildungs- und Teilhabepaketes beschlossen hat, dass jetzt die SPD schon die Reform einer Reform ankündigt, die noch gar nicht umgesetzt wurde.
Bisher sind die Vorschläge der SPD zur Kindergrundsicherung noch sehr vage. Welche Leistungen zusammengeführt werden sollen, wie hoch der Betrag werden soll, ob sie tatsächlich nicht gegengerechnet werden, all das ist noch offen.
Man kann aus dem, was Frau Nahles jetzt verkündet hat, dass wir nämlich unbedingt eine Kindergrundsicherung brauchen, kann man erstmal nur den Schluss ziehen, dass auch sie erkannt hat, dass das sogenannte starke Familiengesetz Lücken hat, Schwächen hat und halbherzig ist und dass man wirklich endlich den großen Wurf braucht, um Kinderarmut zu bekämpfen.
Jessica Laue ist erstmal zurückhaltend. Noch ist ihr der SPD-Vorstoß zu vage, als dass sie sich freuen mag.
Was tun gegen Kinderarmut? Ein Kommentar von Kirsten Girschig vom Bayerischen Rundfunk.
Kinderfreundlich. Ja, das ist das deutsche Steuer- und Sozialsystem. Allerdings eher für die Kinder von Menschen mit höherem Einkommen. Das fängt beim Elterngeld an, das sich nach dem vorherigen Verdienst richtet. Das geht weiter beim steuerlichen Kinderfreibetrag und dem Ehegattensplitting. Ganz böse könnte man sagen, die Steuern der Menschen mit höherem Einkommen finanzieren vor allem die Kinder aus ähnlichen Verhältnissen mit. Bei Kindern aus armen Familien, nun, da müssen die Eltern schauen, wo sie bleiben. Wer von Hartz IV lebt, bekommt sowieso jede Kindergelderhöhung angerechnet und muss sich ansonsten durch viel Bürokratie kämpfen. Nicht anders geht es etwa denen, die Anspruch auf Kinderzuschlag haben. Das System ist bisher so kompliziert, dass viele, die eigentlich Anspruch hätten, erst gar keinen Antrag gestellt haben. Die Bundesregierung hat gestern ein paar erste Schritte gemacht, um den größten Irrsinn zu entschärfen. Die Kindergrundsicherung, die Andrea Nahles ins Spiel bringt, wäre eher ein langfristiges Projekt. Wenn sie so gestaltet würde, dass ärmere Familien nicht, wie es jetzt ist, praktisch bestraft werden, wenn sie überhaupt oder gar mehr arbeiten gehen, dann wäre es auch ein Projekt, das zeigt, wofür die SPD im aktuellen Parteienspektrum noch gebraucht wird. Klar ist auch, Geld alleine hilft nichts. Gerade für benachteiligte Kinder braucht es bessere öffentliche Infrastruktur, etwa Schulen, in die sie gerne gehen und wirklich gefördert werden. Aber Geld, das tatsächlich auch bei den Kindern ankommt, die es brauchen, das wäre mal kinderfreundlich.
Kirsten Girschig kommentierte: Die SPD will also neue Akzente in der Sozial- und Familienpolitik setzen. Ob der Koalitionspartner da dann auch mitgehen wird, ist noch nicht ganz klar. Ellen Eni in Köln, welches Ansehen hat denn die Große Koalition generell zurzeit beim Wähler?
Also die stagniert auf einem relativ niedrigen Niveau, denn nur ein Drittel der Bürger sind aktuell zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, was im Umkehrschluss heißt, dass zwei Drittel weniger oder gar nicht zufrieden sind. Und wir haben uns mal auf Motivsuch gemacht. Zum Beispiel könnte aus Sicht der Bürger ein Thema sein, dass die Bundesregierung nicht genug gestaltet in gewissen Bereichen. Wir wollten nämlich wissen, kann sich die Bundesregierung in vielen Fragen nicht gegen die Macht der Wirtschaft durchsetzen? 82% der Bürger stimmen dieser Aussage zu, also eine deutliche Mehrheit. Gleichzeitig sagt aber eine Mehrheit von 63% der Bürger, dass Staat und Verwaltung in Deutschland insgesamt gut funktionieren. Das heißt also, unser staatliches Gemeinwesen bekommt ein eher positives Zeugnis. Zu Beginn dieses Jahres wollen wir auch mal darauf gucken, wie die Bürger die Veränderungen unserer Gesellschaft im Moment empfinden. Und dazu haben wir diese Aussage abgefragt. Deutschland verändert sich stärker, als ich es gut finde. 51% der Bürger, also eine knappe Mehrheit, stimmt diesem Satz zu. Hier ist es aber auch jetzt interessant, mal auf die Anhänger der verschiedenen Parteien zu gucken. Denn von den Anhängern der AfD stimmen 86% diesem Satz zu, also eine überwältigende Mehrheit. Bei den Regierungsparteien, Anhängern der Union 48%, Anhänger der SPD 41% und bei den Grünen Anhängern sind es dann nur noch 34%, die dem Satz zustimmen, dass Deutschland sich stärker verändert, als sie es gut finden. Was zeigt, die Anhänger der AfD sehen also mehrheitlich die Veränderung unserer Gesellschaft sehr kritisch. Und der Gegenpol dazu sind die Anhänger der Grünen. Die sehen diese Entwicklung am positivsten.
Was heißt das für die Sonntagsfrage?
Ja, also auch da herrscht relative Stabilität. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 29%, ein Punkt weniger im Vergleich zum Vormonat. Die SPD kann sich um einen Punkt verbessern, kommt auf 15%. Die AfD ist stabil bei 14%. Die FDP verbessert sich um einen Punkt, kommt auf 9%, genauso wie die Linke um einen Punkt besser bei 9% landet. Und die Grünen sind stabil bei 20%. Also man kann sagen, sowohl bei der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung als auch bei der Sonntagsfrage im Moment relativ wenig Bewegung.
Vielen Dank, Ellen Inni. Wir sprechen uns dann gleich noch einmal und dann geht es um den Umgang der Deutschen mit ihren Daten.
Bis gleich.
Seit der Niederlage von Friedrich Merz bei der Wahl zum CDU-Vorsitz war unklar, ob und wie es für ihn in der Partei weitergeht. Nun hat sich Merz mit der neuen CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer geeinigt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Merz solle die Partei künftig in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik unterstützen. Das teilte die CDU-Vorsitzende bei Twitter mit und bestätigte damit einen Bericht der Welt. Demnach soll Merz Mitglied der bestehenden CDU-Expertenkommission zur sozialen Marktwirtschaft werden. Er solle an führender Stelle den Bereich Zukunft der transatlantischen Beziehungen begleiten. Außerdem soll Merz an der Erstellung des neuen CDU-Grundsatzprogramms mitwirken. Bundeskanzlerin Merkel ist zum ersten Mal seit dem offiziellen Ende des Euro-Rettungsprogramms nach Griechenland gereist. In Gesprächen mit Ministerpräsident Tsipras soll es neben der Verschuldung des Landes unter anderem um die Flüchtlingspolitik gehen. Griechenland hat den Rettungsschirm im vergangenen August verlassen. Das Wirtschaftswachstum hat zugelegt, allerdings sind der Schuldenberg und die Arbeitslosigkeit weiterhin hoch. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat von der Bundesregierung einen härteren Kurs gegenüber China gefordert. Das Land verzerre durch staatliche Eingriffe den Wettbewerb. Deutschland und die EU müssten besser geschützt werden. Der BDI veröffentlichte ein Grundsatzpapier, das sich an Berlin und Brüssel richtet. Mehr dazu von Markus Görne an der Frankfurter Börse.
Weil China mit Dumpinglöhnen und zahlreichen Übernahmen europäischer Vorzeigeunternehmen immer weitergeht und immer mehr gewinnt, fordert die deutsche Industrie jetzt die Politik auf, zu vermitteln und dem chinesischen Bestreben Einhalt zu gebieten. Denn das Reich der Mitte kennt seine zunehmende Stärke und weiß deutschen Unternehmen das Leben schwerer zu machen. Die deutsche Industrie fordert daher mehr Zugang in China, einen freieren Wettbewerb für deutsche Unternehmen und weniger staatliche chinesische Eingriffe. Und sie möchte weniger ausspioniert werden. Chinas Interesse und Zukunft liegt dagegen mehr auf eigenen, hochwertigen Produkten, made in China, auf möglichst angenehmen Einkaufstouren chinesischer Investoren in Europa und dem sicheren Gefühl, bei gemeinsamen Geschäften den Hut aufzuhaben. Doch bei allem Ärger, mit China will es sich die deutsche Industrie nicht verscherzen. Zu wichtig ist dieser Absatzmarkt für hiesige Produkte geworden.
Und hier noch die Börsendaten. Der deutsche Leitindex DAX schloss mit einem leichten Plus bei 10.922 Punkten. Der Dow Jones ging mit 24.002 Zählern aus dem Handel. Der Innenausschuss des Bundestages hat sich in einer Sondersitzung mit dem groß angelegten Datendiebstahl bei Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens befasst. Die Abgeordneten befragten Bundesinnenminister Seehofer und die Chefs der Sicherheitsbehörden zu dem Hackerangriff. Sie sollten unter anderem erklären, warum das Bundesamt für IT-Sicherheit bekannt gewordene Einzelfälle nicht an das Bundeskriminalamt weitergeleitet habe.
Der Datenklau war das Thema der Woche und hat nicht nur die betroffenen Politiker beschäftigt, sondern auch ein Schlaglicht darauf geworfen, wie wir selbst mit unseren Daten umgehen. Der Deutschlandtrend hat da mal nachgefragt. Fragen wir noch einmal Ellen Inni in Köln. Ellen, wie schauen denn die Deutschen auf das Thema?
Also wir wollten einfach mal die grundsätzliche Einstellung der Deutschen zum Thema Digitalisierung abfragen. Und da muss man sagen, es ergibt sich ein durchaus differenziertes Bild. Denn eine Mehrheit der Deutschen sagt, dass sich Chancen und Risiken bei der Digitalisierung die Waage halten. 53% der Bürger sagen das. Dass die Chancen überwiegen, sagen 25%, also ein Viertel. Und dass die Risiken überwiegen, sagen 17%, knapp ein Fünftel. Also durchaus ein differenziertes Bild. Jetzt gucken wir aber mal auf die Menschen, die Internet auch tatsächlich nutzen. 90% der Deutschen, immer noch nicht 100%. Bei diesen Internetnutzern wollten wir jetzt wissen, wie vorsichtig sind sie denn unterwegs im Netz und wie verhalten sie sich dort? Das ist ganz interessant, denn eine Mehrheit sagt 60%, ich gebe so wenig persönliche Daten wie möglich an, auch wenn ich manche Dienste nicht nutzen kann. Die üben also Verzicht, um nicht zu viel von sich preiszugeben. Wiederum 37% sagen, ich nehme in Kauf, dass ich für manche Dienste eben meine persönlichen Daten angeben muss. Das ist der Preis, den ich dafür bezahlen will, denn dann habe ich den entsprechenden Komfort bei einer Internetbestellung oder was auch immer. Und eine Minderheit von 3% sagt, ich finde die Angaben meiner persönlichen Daten im Internet völlig unproblematisch. Grundsätzlich muss man aber sagen, hier überwiegt doch die Vorsicht. Und das entspricht dann auch der Sorge, die die Deutschen damit verbinden. Denn eine Mehrheit von 61% macht sich sehr große oder große Sorgen, dass ihre persönlichen Daten, die sie im Netz hinterlassen, missbraucht werden könnten. Eine Minderheit von 39% macht sich da keine Sorgen oder hat da nur geringe Sorgen. Interessant ist es, wenn man hier mal auf die jüngeren Bewohner und Bürger Deutschlands schaut, die 18- bis 34-Jährigen, da sagt nämlich eine knappe Mehrheit, 51%, ich habe geringe oder keine Sorgen, wenn ich mit persönlichen Daten im Netz unterwegs bin. Da muss man sagen, diese junge Generation, die verhält sich halt lockerer und unverkrampfter bei dem Thema. Alle Informationen zum Datenklau können Sie natürlich auch noch mal im Internet nachlesen unter tagesschau.de.
Danke, Ellen Enni.
Danke nach Hamburg.
Große Hoffnungen hatten die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo in diese Wahlen gesetzt. Nach den quälend langen Jahren der Herrschaft durch Joseph Kabila, der sich am Ende weigerte, Macht abzugeben und Proteste blutig niederschlagen ließ. Gewählt wurde dann aber doch. Und gestern wurde Felix Tshisekedi als Sieger ausgerufen. Seine Anhänger feierten überschwänglich auf den Straßen Kinshasas. Ein überraschendes Ergebnis, an dem seine politischen Gegner allerdings zweifeln. Und so gibt es bei aller Freude über den ersten friedlichen Machtwechsel seit Jahrzehnten die Befürchtung, dass es zu neuen Machtkämpfen kommen wird. Sabine Boland.
Mehl statt Konfetti, egal. Gefeiert wurde in Kinshasa vergangene Nacht wie andernorts Silvester. Dass ihr Kandidat, der Oppositionelle Felix Tshisekedi, soeben zum neuen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo erklärt wurde, kommt für diese Jubelnden einer Sensation gleich. Ich habe Tränen in den Augen. Wir haben einen Präsidenten gewählt. Mehr kann ich nicht sagen. Auch am anderen Ende des zweitgrößten Landes Afrikas, im krisengeschüttelten Osten, herrschte am Vormittag Begeisterung. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass Präsident Kabila tatsächlich die Macht abgeben würde. Doch in den Jubel mischt sich ein wenig Vorsicht. Wir sind bereit, Präsident Tshisekedi zu unterstützen. Aber nur, wenn er nicht mit den Leuten gemeinsame Sache macht, die uns so lange haben leiden lassen. Das ist der Knackpunkt. Der Überraschungssieger Tshisekedi war bislang vor allem als Sohn des verstorbenen Oppositionsführers Etienne Tshisekedi in Erscheinung getreten und als Kandidat nicht wirklich ernst genommen worden. Und doch hat er gewonnen. Wir sollten uns heute nicht mehr als Feinde sehen, sondern als Partner beim demokratischen Wandel in unserem Land. Damit meint er den bei vielen Kongolesen verhassten bisherigen Machthaber Kabila. Mit dem, so Kritiker des Wahlergebnisses, habe der Neue doch sicher einen geheimen Deal ausgemacht. Vor allem die im Kongo mächtige katholische Kirche zweifelt am Sieg Tshisekedis. Sie sieht Martin Fayulu, einen ehemaligen Ölmanager, als Gewinner der Wahl. Wir fordern, dass den Kongolesen und der ganzen Welt der Name desjenigen bekannt gegeben wird, der wirklich die Wahl des Volkes war. Bislang hat Fayulu noch nicht gesagt, ob er das Ergebnis anfechten will. Egal ob Sensation oder Geheimdeal, was bei der Wahl abgelaufen ist, wird vielleicht nie geklärt werden. Die Kongolesen hoffen jedenfalls, dass der neue Präsident ihnen das bringt, was sie am dringendsten brauchen, nämlich Frieden und bessere Lebensbedingungen.
US-Präsident Trump wirbt weiter für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, heute direkt vor Ort in Texas. Dazu noch einmal Nachrichten mit Linda Zerwakis. Der US-Präsident hat eine Grenzschutzstation in der texanischen Stadt McAllen besucht. Eine enorme Flut von illegaler Einwanderung, Drogen und Menschenhandel müsse gestoppt werden, so Trump wörtlich. Er drohte erneut damit, den nationalen Notstand auszurufen, sollten die Demokraten nicht in die Finanzierung der Mauer einwilligen. Wegen des Streits sagte Trump auch seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos Ende dieses Monats ab. In Venezuela ist Präsident Maduro für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Der umstrittene Politiker legte den Eid in der Hauptstadt Caracas ab. Venezuela ist in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Maduro war im Mai wiedergewählt worden. Die Opposition hatte die Abstimmung boykottiert und erkennt wie die EU und die USA das Ergebnis nicht an. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will bei den Verhandlungen über eine atomare Abrüstung gegenüber den USA offenbar Zugeständnisse machen. Das berichteten chinesische Staatsmedien nach seinem Besuch in Peking. Kim war dort, um seine Strategie mit Chinas Staatschef Xi zu besprechen. Hintergrund ist ein geplantes zweites Treffen zwischen Kim und US-Präsident Trump. Deutschland hat das Eröffnungsspiel der Handball-Weltmeisterschaft gegen Korea mit 30-19 gewonnen. Zuvor war die WM in Berlin im Beisein von Bundespräsident Steinmeier eröffnet worden. Das Turnier findet in Deutschland und in Dänemark statt. Das Spiel gegen Korea war historisch. Der Gegner trat erstmals mit Spielern aus Nord- und Südkorea an.
Ein koreanisches Volkslied ertönt zu Beginn der 26. Handball-Weltmeisterschaft. Spieler aus Nord- und Südkorea stehen Hand in Hand in der Arena am Berliner Ostbahnhof und werden von 13.500 Zuschauern bejubelt. Um dieses Bild kommt kein Rückblick auf diese Weltmeisterschaft herum. Nach Anwurf haben die Koreaner keine große sportliche Chance gegen Gastgeber Deutschland. Patrick Wiencheck erzielt den ersten deutschen Treffer und Torwart Andreas Wolf stellt seine WM-Form sofort unter Beweis. Der Auftakt aus deutscher Sicht mehr als gelungen.
Wir sind hier als klarer Favorit angetreten, der Favoritenrolle sind wir auch gerecht geworden. Und natürlich haben die Zuschauer uns nach vorne getrieben. Man hat auch gemerkt, dass das Spiel so ein bisschen eng war, da war die Stimmung sehr, sehr gut. Irgendwann Mitte zweiter Halbzeit ist es verständlicherweise etwas ruhiger geworden, aber das ist natürlich bei 15 oder 16 Toren, die wir vorne waren, absolut nachvollziehbar.
Nicht nur durch die vielen Wechsel erinnert das Auftaktmatch in der zweiten Halbzeit an ein Trainingsspiel. Am Ende gelingt der DHB-Auswahl ein nie gefährdeter Sieg mit 11 Toren Vorsprung. Am kommenden Samstag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop auf Brasilien.
Und damit kommen wir zum Schluss nochmal zum Wetter und zur Frage an Claudia Kleinert. Ist denn ein Ende des Dauerschnees in Sicht?
Ja, Pina Antalay, zumindest im Süden, wo es ja wirklich heftigst geschneit hat. Dafür kommt er jetzt ins Flachland voran. Und zwar in die Mitte und den Süden Deutschlands. Das bedeutet in der Nacht Schnee, der bis in tiefe Lagen fällt, der dann morgen im Laufe des Tages weiter nach Süden ziehen wird. Das Ganze geht dann von Nordwesten her in Regen über, weil auch warme Luft kommt. Aber morgen in den frühen Morgenstunden kann es vor allen Dingen von Nordrhein-Westfalen rüber auch bis nach Schleswig-Holstein mal schneien. Und das heißt, so 1 bis 3 Zentimeter können dort liegen. Dann zieht das Ganze im Laufe des Tages nach Süden. Dort dann örtlich in den höheren Lagen, auch zum Beispiel Berchtesgadener Land heute Abend noch an die 10 Zentimeter runterkommen. Also ganz ist es noch nicht vorbei, aber es beruhigt sich etwas, insbesondere im Alpenstau kommt nicht mehr so viel nach, wie wir ja beispielsweise auch heute noch an Schnee hatten. Jetzt in der Nacht, aber eben die Gefahr von glatten Straßen, vor allem in der zweiten Nachthälfte, denn es schneeregnet und schneit schon und das Ganze zieht ein bisschen weiter nach Süden. Im Moment Bayern und Baden-Württemberg überwiegend trocken, am Alpenrand letzte Flocken. Die Temperaturen liegen in der Südosthälfte morgen früh im frostigen Bereich bei -2 bis -8 Grad. Nach Nordwesten hin 0 bis meist 6 Grad. Morgen Vormittag geht's aber wieder los oder weiter mit etwas Schnee über der Mitte. Da kann es dann eben auch bis in tiefe Lagen schneien. Das bedeutet, auch auf den Autobahnen kann es winterliche Straßenverhältnisse geben. Am Alpenrand noch trocken mit ein bisschen Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags kommt dieses Schneefall- und Schneeregengebiet dann aber weiter nach Süden voran. Im Nordwesten und Norden ist es dann überwiegend Regen, der fallen wird. Und von Schleswig-Holstein bis nach Rügen scheint sogar ab und zu mal die Sonne. Die Temperaturen dann im Laufe des des Nachmittags meist bei 2 bis 9 Grad. Im Süden, also Baden-Württemberg, Bayern, noch meist leichter Frost. Der Wind dazu dreht von Südwest über West auf Nordwest, ist vor allem im Norden spürbar. Dort frischer Wind, zum Teil auch im Mittelwind Stärke 6. Das Wochenende wird dann erst recht sehr windig. Der Samstag noch relativ ruhig. Da regnet es immer mal wieder. Am Alpenrand so oberhalb von rund 600 Metern etwas Schnee. Sonntag dann stürmisch an der Nordsee und vor allem in den Bergen. Und dann gibt es wieder Schneeregen, vor allem im Süden.
Danke, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Babylon Berlin. Und anschließend meldet sich Gabi Bauer um 0.45 Uhr mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Einen schönen Abend.